Deutschlandfunk, Corso. Kunst und Pop.
Mit Paulus Müller. Tach! Morgen wird der Preis für die Rede des Jahres 2021 vergeben. Und obwohl 2021 ein Wahlkampfjahr war, geht der Preis nicht an eine Politikerin oder einen Politiker. Er geht an die Kabarettistin Maren Kreumann für ihre Dankesrede beim Deutschen Comedy-Preis im vergangenen Jahr. Sie hatte da sexuelle Übergriffe und die Situation von Frauen in der Branche thematisiert. Ich spreche genau darüber gleich mit Maren Kreumann. Und wo wir gerade bei Preisen waren, die PreisträgerInnen des Kleinkunstpreises 2023 stehen fest. Die Kabarettistin Annie Hartmann darf sich freuen. Auch Caroline Kebekus wird ausgezeichnet in der Kategorie Stand-up. Und er hier, Danger Dan, Rapper und Mitglied der Antilopengang, hat sich für das Album Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt ans Klavier gesetzt. Das hier, das ist der Titelsong.
Also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Im Oktober 2021, da hat die Kabarettistin und Schauspielerin Maren Kreumann den Deutschen Comedypreis für ihr Lebenswerk erhalten. Ihre Dankesrede bekam viel Beachtung und Applaus und ging in den sozialen Netzwerken viral. Denn es war keine klassische Dankesrede. Maren Kreumann hat in ihrer Rede Bezug genommen auf die damals aktuellen Vorwürfe gegen den Comedian Luke Mockridge. Ihm wurden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Hören wir mal einen Ausschnitt aus der Rede.
Ich werde jetzt dafür ausgezeichnet, dass ich lustige Geschichten erzähle. Und es gibt Frauen, die eben Geschichten erzählen, die ihre Geschichten sind, die nicht lustig sind. Und sie werden nicht so gerne gehört. Und ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich das ein Missverhältnis finde. Wenn man uns hört, dann muss man uns als ganze Menschen hören. Ich hätte gerne gehabt, dass Verantwortliche hier für diesen Preis und auch von dem Sender die Eier gehabt hätten zu sagen, wir solidarisieren uns nicht nur mit unserem beliebten Künstler, sondern mit den Frauen, die betroffen sind. Ich würde mir wünschen, dass ihre Geschichte gehört wird, dass diese Frauen ernst genommen werden, dass sie respektiert werden, dass man ihnen glaubt.
Im weiteren Verlauf der Rede ging es dann vor allen Dingen um Sichtbarkeit von Frauen in der Comedy und in der Fernsehbranche. Für diese Rede bekommt Maren Kreumann morgen einen weiteren Preis überreicht, den für die Rede des Jahres 2021 vom Seminar für allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen. Hallo Frau Kreumann und erstmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, Herr Müller. Ja, ich bin ja immer noch ganz geplättet, dass ich diesen Preis kriege. Das war nun wirklich eine Überraschung.
Haben Sie denn letztes Jahr da ganz lange vorher an der Rede gesessen oder war das spontan damals?
Das war beides. Ich habe natürlich mir überlegt, was vorkommen soll, wem ich danke, welche Wendung ich mache, was ich erwähne. Also die Entwicklung des Kabaretts, der Frauen im Kabarett von meinen Anfängen bis heute so, das habe ich mir natürlich zurechtgelegt. Man macht sich da so kleine Baukästen sozusagen. Also ich mache das so, weil ich ja immer frei rede. Schreibe ich das nicht auf, sondern ich habe so Sachen, die ich gegebenenfalls abrufen kann. Was ich nicht wusste vorher ist, ob nicht die Veranstalter, also der Sender und die Firma Brainpool, die das ja ausgerichtet haben, diesen Comedypreis, ob die nicht was sagen würden. Ich hatte immer noch gehofft, die nehmen irgendwie Stellung, aber die haben sich darauf beschränkt, einfach zu sagen, die Kategorie, wo Luke Mockridge vertreten ist, die lassen wir weg. Und dann wurde gar nicht den ganzen Abend, 4 Stunden Live-Sendung bei Sat.1 war das ja, wurde gar nicht darüber geredet. Und alle wussten aber, was dass das Thema ja virulent ist. So. Und als keiner was gesagt hatte, wusste ich, ich muss irgendwie was sagen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich sagen, was ich denke und dann, was mir dann im Moment einfiel. Das war der Anfang. Ich wusste, ich will es ansprechen, aber wie mache ich es? Bedanke ich mich zuerst und rede dann drüber? Und als ich dann da stand, wusste ich, ich muss es direkt ansprechen.
Sie haben ja dann in der Rede lange Pausen gesetzt. ihre Worte wirken lassen. Und diese Pausentechnik lobt auch die Jury in der Begründung. Wenn man sich die Aufzeichnung dieser Preisverleihung ansieht, dann sieht man genau in diesen Pausen, wenn Sie auch ins Publikum blicken, da im Publikum ziemlich verunsicherte Gesichter. Haben Sie das damals auch so wahrgenommen, diese Verunsicherung im Raum?
Nee, ich habe nur gemerkt, dass es auf einmal totenstill war, dass man eine Stecknadel hätte zu Boden fallen hören. Es war auf einmal eine wahnsinnige Spannung da und eine Konzentration. Und die Pausen, das habe ich dem Professor, der mir dann das gesagt hat und auch mir diese Interpretation meiner Rede geschickt hat, mit dem Lob der Pausen, habe ich gesagt, ich muss Sie leider enttäuschen, das waren keine rhetorisch, schauspielerisch gesetzten Pausen, sondern ich habe einfach drüber nachgedacht, was sage ich jetzt als nächstes? So, die Verunsicherung habe ich nicht gemerkt. Ich habe wohl gemerkt, dass starker Beifall kam, aber nicht von allen Plätzen. So, aber im Prinzip, die Pausen waren dazu da, um zu denken. Das wird ja selten gemacht heutzutage, dass man beim Reden auch noch denkt, wenn man im Fernsehen guckt, Talkshows oder so, bei einem Will oder so. Es gibt ja auch wenige Politiker, denen man ansieht, dass sie beim Reden noch denken. Das ist zum Beispiel der, wie heißt er in Baden-Württemberg, der Ministerpräsident?
Kretschmann.
Ja. Der ist einer, wo man noch sieht, der macht auch dann Pausen. Das ist geradezu, man denkt, es ist eine analoge Person, der ist irgendwie langsamer, aber man sieht ihn denken und das finde ich eigentlich sehr positiv. Und mir, ich hätte es nicht anders machen können. Ich musste ja meine Gedanken zusammensammeln. Was sage ich, wo bringe ich jetzt das ein, was ich vorbereitet hatte, was ich gedanklich vorbereitet hatte. Also, da musste ich Pause machen, um zu denken.
Und jetzt lobt sie Professor Olaf Kramer, so heißt er aus Tübingen, für diese Pausen. Wie waren denn die Reaktionen damals auf diese Rede aus der Comedy- und Medienwelt? Haben dann sich Frauen im Nachhinein persönlich auch an Sie gewandt?
Ja, an dem Abend, ja. Also die Verantwortlichen, die ich auch direkt angesprochen habe, waren ganz schnell weg. Der Witz war, ich saß ja neben denen. Ich saß ja neben dem Chef irgendwie von Brainpool und neben einem ziemlich hohen Tier von Sat.1 und das war psychologisch schon schwierig, weil die waren ja nett gewesen den ganzen Abend und bin jetzt da auf die Bühne gegangen und habe die angegriffen. So, die waren alle ganz schnell weg und ganz viele Frauen kamen und haben sich bedankt und ich merkte auch an dem Beifall, da war viel Beifall und die standen auch auf und waren wirklich ergriffen, aber es waren vor allem die Frauen, einige Männer auch, aber einige waren auch zögerlich. Also einige haben auch nicht so geklatscht oder haben mich hinterher, haben gesagt, Glückwunsch zum Preis. Das hieß, und nicht zur Rede. So, weil viele sind ja auch angestellt bei Sat.1 und ProSieben. Viele sind Mitarbeiter von diesem wirklich sehr beliebten Comedian, der große Zahlen von Menschen ins Theater zieht, der viele Sendungen macht, der viele Arbeitsplätze liefert. Also das muss man ja mitdenken in so einer Stellungnahme. Ich war umgeben von ganz vielen Leuten, die hoffen, dass niemand was sagt, weil man eigentlich nur mit dem weiterarbeiten will.
Der Comedy-Preis wird ja im Jahr 2020 dezentral sozusagen auf verschiedenen Veranstaltungen verliehen. Vielleicht ist das auch eine Reaktion darauf.
Vielleicht. Es war ja auch keine gelungene Veranstaltung. Ich muss es einfach mal sagen, es waren 4 extrem langweilige Stunden. Und dann war, als Hese Brugger auf die Bühne kam, meine wunderbare Kollegin Hese Brugger,
die ja den Elefanten im Raum angesprochen hat.
Auch. Ja, die hat den Elefanten im Raum schon mal angesprochen und die hatten auch mit ihrem Mann zusammen, Thomas Spitzer, auf ihren T-Shirts ein entsprechendes Zitat. Das war total mutig, das war wunderbar. Sie war meine Verbündete, also einzige Verbündete an dem Abend. Wir hatten auch telefoniert vorher und ich wusste, dass wir sozusagen mit einer Zunge sprechen. Das war total wichtig. In so einer Situation ist das, dass jemand anders noch da ist, der solidarisch ist oder der, wo man sich aufgehoben fühlt, unterstützt wird, so wahnsinnig wichtig. Und das war damals Hazel und Thomas und die waren auch mit ihren T-Shirts, waren die natürlich auf allen Fotos drauf und so. Das war wirklich mutig. So, und aber als Laudat, ich war ja der einzige, mein Preis war ja der einzige Preis, der feststand. So, dass ich wusste, ich werde da vorne stehen und irgendwie die Möglichkeit haben zu reden. Und das Tolle war natürlich, und da kommt natürlich die alte politische Kraft durch in mir, die alte politische Aktivistin. Ich wusste ja, das ist eine Live-Sendung, es kann nicht geschnitten werden. Das war natürlich eine Machtposition, die ich da hatte. Ja, war super.
Die Sie dann preisgekrönt ausgenutzt haben, sozusagen. Halten Sie dann bei der Preisverleihung morgen auch eine Rede?
Nein, das finde ich, machen die sehr klug, weil die gute Rede habe ich ja schon gehalten. Die kann ich ja gar nicht toppen.
Dann ganz viel Spaß bei der Preisverleihung.
Vielen Dank.
Schönen
Danke
Tag.
Für das Gespräch.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Das Gespräch mit Maren Kreumann haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und eine längere Version, in der sie auch noch über die Situation von Frauen in der Comedy-Branche spricht, finden Sie im Corso-Podcast. Anna Lotterud aus Norwegen nennt sich Anna of the North, wenn sie Musik macht. Ein ordentlicher Schuss 80er-Jahre-Sound ist da mit drin in der Musik. Nobody haben wir gehört vom mittlerweile dritten Album Crazy Life. Der Deutschlandfunk hier, Corso, Kunst und Pop. Unsere Welt ist ja ziemlich kaputt. Artensterben, Erderhitzung, dazu dann Kriege und Krisen. Vieles davon verursacht von Menschen in wohlhabenden Ländern, die die Auswirkungen ja kaum spüren. Während die Ärmsten der Welt die volle Breitseite abbekommen. Wie kann unsere Welt heilen? Ja, das ist eine große Frage, aber genau die stellt aktuell eine Ausstellung im Museum für Weltkulturen in Frankfurt. Christoph Schäffer war da.
Hellblaue, dunkelblaue und türkise Plastikteile ergießen sich in mehreren Strömen auf dem Parkettboden. An der Wand dahinter ein Bild der Meeresbrandung, die den Plastikmüll an die Küste von Mexiko spült. Mitten ins Naturschutzgebiet, ins Welterbe der UNESCO. Alejandro Duran betreibt Spurensicherung, sammelt den Müll ein und analysiert seine Herkunft. Ich habe Müll aus 60 verschiedenen Ländern archiviert. Das hier wurde in Kanada hergestellt, das hier in China, das hier in Jamaika. Und diese beiden Teile wurden in Deutschland produziert. Dieses Teil kommt aus der Nähe von Frankfurt, aus Bad Homburg. Es hat also eine Rundreise gemacht und ist zurückgekommen an seinen Geburtsort.
From Bad Homburg. So this piece has taken a round trip and made it back to its place of its birth.
Unser Müll kam übers Meer nach Mexiko wie einst europäische Kolonialisten. Und für Alejandro Duran ist der Konsum und das Wegschmeißen des Westens auch Kolonialismus. Unsere Wohlstandsabfälle okkupieren den ganzen Planeten. Da war dieser Moment des Erwachens, wie klein die Erde ist. Du wirfst etwas an einem Ort der Welt weg und es landet an einem anderen Ort. Offensichtlich sind wir alle verbunden. Wir alle sind eins. Nur zusammen kann es uns gelingen, das Ökosystem der Erde zu heilen für ein Leben im Gleichgewicht. Healing, so heißt die Ausstellung im Weltkulturenmuseum in Frankfurt. Es geht um künstlerische Antworten auf die Frage, wie wir im globalen Miteinander den Krisen unserer Zeit begegnen können, etwa der Abholzung des Regenwaldes. Die brasilianische Künstlerin Roberta Carvalho vereint in ihrer Videokunst die Ureinwohner mit dem Regenwald. Diese Menschen sind es, die den Wald am Leben erhalten. Sie sind die wahren Wächter des Waldes. Carvalhos Arbeiten sind eine Wertschätzung der Indigenen und ihrer pflegenden Beziehung zum Wald. Aber nicht sie müssen jetzt agieren, sondern wir. Wir müssen unsere Einstellung ändern. Ich glaube, diese Krise ist das Ergebnis eines fehlenden Respekts und unserer mangelnden Verbundenheit zu dem, was wir eigentlich sind: Natur. Die Shipibo aus Peru zum Beispiel glauben daran, dass Bäume heilende Kräfte und eine Seele besitzen. Wenn ein Baum brennt, ist es, als würde ein Mensch getötet, sagt der Maler Harry Pinedo. Wenn wir im Dschungel sind, haben Bäume und Pflanzen einen großen Wert, denn da gibt es keine Apotheken, keine chemischen Produkte, keine Technologie, die eine Wunde heilen könnten. Deswegen schützen wir unseren Lebensraum, weil er für uns Leben bedeutet. Eine dieser Pflanzen ist Ayahuasca. Bei den Shipibo wird sie nur für schamanische Rituale eingesetzt. Eine Pflanze, auf die man sich vorbereiten muss. Wir nehmen Ayahuasca und damit heilen wir uns selbst. Andere nennen es eine Droge. Aber für uns ist es keine Droge, kein Halluzinogen. Ayahuasca ist etwas Heiliges. Doch was passiert, wenn Menschen aus dem Westen Ayahuasca einnehmen? Die Performance-Künstlerin Marina Abramovic, die schon immer Grenzbereiche des Körpers auslotete, wagte den Versuch. Der Filmemacher Marco Del Fiol begleitete sie dabei. Sie wollte nicht, dass ich das filme, denn sie hatte zu viel Ayahuasca genommen. Ich war wirklich besorgt um sie. Ich dachte, dass sie und ihr Fotograf sterben könnten. Aber der Schamane sagte, so läuft das eben ab, mach dir keine Sorgen. Da war ich sauer und dachte mir, ist egal, jetzt filme ich das auch. Del Fiols Film ist in der Ausstellung zu sehen, neben einer Installation von Marina Abramovic. Beides zeigt, wie die Künstlerin in Brasilien auf der Suche war nach spiritueller Inspiration.
Healing, Leben im Gleichgewicht heißt die Ausstellung im Museum für Weltkulturen in Frankfurt. Bis zum 3. September kommenden Jahres ist sie noch zu sehen. Der nächste Song kommt von der wahrscheinlich berühmtesten virtuellen Band der Welt, Gorillaz. Wir hören Baby Queen, die neue Single. Emily, Grump und Poppy, das sind die Filme, die uns Jörg Albrecht jetzt vorstellen wird.
In Finnland kennt ihn jeder, den grantigen Alten aus den Comics von Tuomas Kyrö. Sein Markenzeichen Fellmütze auf dem Kopf. Grump von Mika Kaurismäki ist bereits der dritte Spielfilm mit ihm. Die Geschichte startet mit einem Autounfall. Grump ist mit seinem geliebten Ford Escort, Baujahr 72, von der Straße abgekommen. Weil sich eine Reparatur nicht mehr gelohnt hätte, haben Grumps Söhne den Wagen verschrotten lassen.
Ihr beide habt mein Auto auf dem Gewissen.
Aber dann kauft ihr doch ein neues Auto. Am besten eins mit Spurhalteassistent, guten Bremsen, Airbags und anderen Sicherheitsmaßnahmen.
Oh, ein neues Auto. Ja, das hättet ihr wohl gern.
Was soll das?
Ihr seid Gauner, hört ihr?
Hey, Papa, das ist nur gut gemeint. Drehst du jetzt durch?
Du hörst jetzt erstmal auf, mich Papa zu nennen. Ich hab keine Söhne mehr. Habt ihr das kapiert?
Obwohl er als Mann von gestern alles Moderne ablehnt, macht sich Grump im Internet auf die Suche nach einem würdigen Ersatz. Fündig wird er ungefähr 2000 Kilometer entfernt in Deutschland.
Hast du nicht mal gesagt, dass dein Bruder dort lebt?
Ist mir egal, ich habe keinen Bruder. Los, schreib mir die Adresse auf, ich hol das Auto dann selbst ab.
Wie nicht anders zu erwarten, hält die Reise so einige Überraschungen und Erkenntnisse bereit, inklusive einem Wiedersehen der seit Jahrzehnten entzweiten Brüder. Gleich zwei grummelige alte Männer lassen zwangsläufig an das Spätwerk des unvergleichlichen Duos Lemon Mattau denken. Doch Mika Kaosmäkis Film fehlt es an Feinschliff. Ja, so mancher Gag, wie der von der doppelten Bedeutung des Wortes Escort, ist sogar ziemlich billig. Aber ohnehin gewinnen, je länger der Roadtrip dauert, Sentimentalitäten die Oberhand. Das Resultat ist sympathisches, wenngleich auch wenig originelles Wohlfühl-Kino. Grump, akzeptabel.
I was just thinking that it would be nice to go somewhere, just the two of us.
Der rumänische Polizist Christi hat Besuch von seinem Freund aus dem Ausland. Als beide die nächsten Tage planen wollen, sucht Christi krampfhaft nach Ausreden, wieso er nirgendwo hinfahren möchte. Gleich in den ersten Szenen seines Debütfilms Poppy Field stellt Regisseur Eugen Jebelanu heraus, dass Christi ungeoutet ist. Vor allem keiner der Kollegen auf der Polizeidienststelle weiß etwas von seiner Homosexualität. Doch das könnte jetzt ein Einsatz in einem Kino ändern. Homophobe Demonstrierende haben den Abbruch einer Filmvorführung erzwungen. Als die Polizisten den Tumult beenden und damit beginnen, die Personalien aufzunehmen, sucht einer der Kinobesucher das Gespräch mit Christi.
Ce pula mea drin?
Mamă, dar nici nu suntem ipocriți. Bine, oricum nu știam la ce să mă aștept din partea ta, dar totuși nici chiar așa.
Hai, sictir.
Was er von ihm wolle, fragt ihn Christi. Er kenne ihn nicht. Du Heuchler, hast wohl Angst, deine Kollegen erfahren ist, entrüstet sich der Mann. Christi wird das Gespräch beenden mit den Worten verdammte Schwuchtel und einem Faustschlag ins Gesicht des Besuchers. Bei der sich immer weiter zuspitzenden Konfliktsituation bleibt die Kamera ganz nah an Christi. Der Protagonist wird zu einem ambivalenten Charakter und der Film zu einer intensiven Schilderung von Schwulenfeindlichkeit und Macho-Gehabe in heteronormativen Gesellschaften. Poppy Field, empfehlenswert.
Captain? Ja, Ma'am. Sie sind von unermesslichem Wert für dieses Königreich, Sir.
Emily liegt auf einer Wiese und erfindet eine Geschichte. Immer dann, wenn sie sich in das Reich ihrer Fantasie stürzt, blüht die mittlere der Bronte-Schwestern auf. Diese Weltflucht an der Schwelle zum Erwachsenwerden hat der von Emma McKay gespielten Titelheldin den Ruf einer Außenseiterin eingebracht. Ihre ältere Schwester Charlotte geht hart mit Emily ins Gericht, als diese die gesellschaftlichen Regeln zum wiederholten Male bricht.
Du bist eine Schande für uns. Weißt du, wie sie dich im Ort nennen?
Hör auf, Charlotte.
Nein! Sie nennen dich die Seltsame. Mutter würde sich schämen zu sehen, was aus dir geworden ist.
Wie also nähert man sich einem Menschen, von dem es heißt, dass er eigenbrötlerisch und kaum zugänglich gewesen sein soll? Viele Bücher sind schon über die Brontes geschrieben worden, über diese Pfarrersfamilie aus Yorkshire, deren drei Töchter Weltruhm erlangt haben.
Könnte ich eine Schriftstellerin sein?
Vielleicht.
Ich habe viele Geschichten.
So wie auch die Schauspielerin Frances O'Connor, die mit Emily ihr gelungenes Regiedebüt gibt. O'Connor hat sich für eine imaginäre Biografie entschieden, was ihr jede Menge Freiheiten gibt, einer historischen Figur Leben einzuhauchen. Hier läuft es unter anderem auf ein Fabulieren über Geschwisterrivalität hinaus und eine spekulative Liebesgeschichte. Das ist leidenschaftlich, hat viel Atmosphäre und noch mehr Werbe. Emily, empfehlenswert.
Und das war's dann auch für heute von Corso. Uns gibt's morgen wieder. Thema dann unter anderem Mode im Metaverse, das Geschäft mit virtuellen Klamotten. Gleich folgt Medias Res. Ich bin Paulus Müller. Haben Sie einen guten Tag. Tschüss.
Deutschlandfunk.